Zielbewusst leben. Das ist jetzt die Stunde, wo wir versuchen müssen, miteinander wach zu bleiben. Gell? Es ist immer sehr interessant zu überlegen, was denkst du von deinem Leben? Wie würdest du gerne sein in 10 Jahren? Das ist interessant zum Überlegen. Man weiß ja nicht, was heute am Ende vom Tag kommt, das wissen wir. Wir wissen auch nicht, ob wir heute Abend noch leben, das wissen wir auch. Aber wenn wir das mal auf die Seite schieben und denken, wir leben noch 10 Jahre, da kann man überlegen, was möchte ich eigentlich in 10 Jahren? In welchem Gebiet möchte ich wachsen? Was sollte bei mir in meinem Leben ändern? Was tut mir manchmal Not, wo ich schon ein wenig merke, ich habe schon ein bisschen gelernt, aber ich möchte das noch vertiefen. Es ist interessant, so eine Projektion zu machen, so einen Fortschritt zu machen und zu denken, was wäre das? Ich denke an den Tag, wo mein Vater gestorben ist, also in den Himmel gegangen ist. Als er wegging und als dann mein Vater war Missionar, Gott hat ihn gebraucht, um etliche Gemeinden zu gründen. Das ist ein großer Segen, den wir bekommen haben in der Familie. Und als er wegging, also im Altersheim war und gestorben ist, als wir in sein Zimmer kamen, da war ein Ordner da und im Ordner war alles geschrieben für die Beerdigung. Die ganze Zielsetzung vom Leben war klar. Er hatte noch mit der Schreibmaschine die Lieder getippt und draufgeklebt mit einem Post-it. Fotokopieren, hatte geschrieben, über welchen Text Daniel eine Predigt halten soll, ja. Und daneben, du musst evangelisieren, hatte geschrieben, was der Jean-Jacques, mein Bruder ist auch Missionar, was der Jean-Jacques predigen soll für Gläubige, also den Text, ja. Und alles war vorbereitet. Und am Beerdigung konnten wir sagen, nicht, dass ihr jetzt meint, dass wir da hier was organisiert haben. Wir machen einfach, was der Tote da uns geschrieben hat. Ja? Aber der Tote war nicht mehr da. Ne? Er war im Himmel. Ne? Nur noch der Leib war da, ja? Was Asche wird. Aber es ist so interessant, wenn ein Mensch weiß, wo er hingeht, wenn ein Mensch weiß, was er für Ziele hat, wenn einer weiß sogar, dass wenn ich weggehe, hätte ich gerne, dass das und das nochmal klar gesagt wird. Und wenn man dann weiß, redet nicht von meinem Leben, redet nicht von dem, was ich getan habe, redet von dem, der mich geführt hat, redet von dem, der mich getragen hat, redet von dem, der mir das Heil gegeben hat, redet von dem, der mir den Platz im Himmel vorbereitet hat. Und dann ist es schön, dann in diesen Momenten Sohn zu sein. Ne? Da kann man so richtig reinlegen. Der Papa hat's gesagt, ja. Da kann man noch mal so richtig sagen, was der Papa meint, ja. Und dazu stehen. Wissen, was er will. Und es ist schön, wenn man so ein Leben sieht. Er war dann 91 Jahre alt. Es ist schön, so etwas zu sehen, wenn man selber mitgelebt hat und gesehen hat, wie der Vater seine Ziele gesetzt hat, vorwärts gegangen ist und in der Gemeindearbeit immer wieder das Ausharren, das Weitergehen, dass die ersten Prinzipien von seinem geistigen Leben blieben bis am Ende. Es gibt Sachen, die du ganz am Anfang an der Bekehrung dann sofort lernen musst. Bibel als Priorität, Gebet, Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern im Glauben, Zeugnis. Die 4 Füße vom Tisch. Ne? Ich habe mein Glaubensleben angefangen mit dem neben uns der Vater Ralf Schalis, ja. Und der Ralf Schalis hat uns so eine Liebe zu Gottes Wort gegeben, dass er uns markiert hat für die Ewigkeit, würde ich sagen. Ich freue mich schon wieder, ihn zu treffen da oben, ja. Er ist noch früher weggegangen. Es war seine Zeit, Gottes Zeit. Aber ist es so schön, wenn man weiß, diese ganz einfachen Disziplinen, die bleiben bis zum letzten Atem. Eine von unseren Gefahren im christlichen Leben, in der Zielsetzung von unserem Leben, ist, dass wir meinen, wir müssen immer was anderes noch, wieder was anderes, was Neues, anderes, gibt andere Quellen, andere Möglichkeiten. Diese 4 Beine vom Tisch. Ja? Ich hätte gesagt, die vier Beine vom Tisch des Herrn, aber so steht es in der Bibel. Gell? Aber diese vier Beine von diesem Tisch, die brauchen wir alle. Bleibe dran. Auch wenn die Welt dich versucht, in einen Stress hineinzubringen, bleibe dran, die Zeit für deine Bibel. Bleibe dran, die Stille mit deinem Herrn. Bleibe dran, das Gemeindeleben. Jeder von uns, ich auf alle Fälle, ich bin gefährlich, wenn ich allein bin. Denn wenn ich ganz allein bin, kann ich das Gefühl haben, ich bin geistlich, du. Ja, ganz allein bin ich eigentlich ein guter Christ, finde ich, ja, so ziemlich. Ja, geht noch, ne? Und die Brüder und Schwestern der Gemeinde, mit ihnen zusammen zu sein, das zeigt mir immer wieder, wo ich schwache Stellen habe. Es gibt mir so ganz tolle Momente auch, wo sie mir wieder Mut machen. Wo ich merke, wir brauchen einander. Du weißt ja, man kann seine Freunde aussuchen, aber nicht seine Brüder. Hast du das schon gemerkt? Man kann seine Freunde aussuchen, aber nicht seine Brüder. Ich habe der Jean-Jacques, mein Bruder, der ist Missionar, er hat ganz jung sich bekehrt als Kind und ich habe blöd getan bis 19, ja. Und in dieser Zeit, wo er schon mit dem Herrn vorwärts ging, war er mein Bruder, aber nicht mein Freund. Ich habe immer gedacht, der ist noch Priester am Ende, der ist immer da mit seiner Bibel und so. Mann, gefährlicher Typ, ja. Der kann nicht mal von seiner Jugend profitieren. Der sitzt da vor seinem Buch, der sollte doch rausgehen, ein wenig Boxen lernen und so, gell? Aber es ist mein Bruder. Heute haben wir schön, er ist auch Missionar, gell? Heute sind wir Brüder im Herrn und Freunde, so viel besser noch, gell? Miteinander. Aber in der Gemeinde hat Gott immer wieder uns Brüder gegeben. Und die können wir nicht aussuchen. Als wir weggingen von den Vogesen, von den Gemeinden, um nach Burgund zu gehen, dass diese Gemeinde ganz autonom wird und nicht mehr den Gründer dabei hat, um da drauf zu schauen, haben wir noch den Ältesten noch gesagt, wir haben viel Freude zu sehen, wie alles so, wie der Herr in der Gemeinde verherrlicht wird, wie es vorwärts geht. Wir haben nur ein kleines Problem. Am Sonntag waren oft drei liebe Menschen mit uns. Aber liebe Menschen, da musste man sagen, liebe Menschen, wenn man den geistlichen Blick behält. Das waren drei, die verschiedene Jahre schon in psychiatrischen Krankenhäusern waren, die krank waren und die immer dasselbe sagten, mit denen man gar nicht ein interessantes Gespräch haben konnte. Die blieben meistens, wenn alle Freunde in der Gemeinde weggingen, um Kaffee miteinander zu trinken, kamen die an unseren Tisch. Ja. Und da habe ich ihnen gesagt, ich habe keine Angst für alle die Freunde haben in der Gemeinde. Aber ich habe nur ein wenig Angst für die, wo es vielleicht eine andere Dimension braucht. Und Gott will diese Leute, diese Brüder, diese Schwestern, Gott will sie in der Gemeinde. Denn die Gemeinde muss lernen, dass die Liebe in der Gemeinde ist nicht die Liebe, die man kennt in der Welt, in den Freundschaften. Wo man sich liebt, weil man dieselbe Gedanken hat, dasselbe Hobby, dasselbe Programm am Fernsehen, und so weiter, gell? Wo man sich in der Politik etwa die gleiche Richtung hat und so, super, das sind meine Freunde. Und die trinken alle Jakobskaffee, gell? Und Gott will, dass andere da sind, wo wir das ausleben können. Dienen, lieben, ohne etwas zurückzubekommen. Und Gott will, dass in jeder Gemeinde diese Menschen da sind. Wichtige Menschen für die Gesellschaft. Wichtige Menschen, dass wir auch das lernen, dass sie kostbare Geschöpfe Gottes sind. Die wir brauchen zu unserem Leben in der Gemeinde, die wir nötig haben, dass wir auch in gewisse Dankbarkeiten hineinsteigen können. die Gemeinde ein Segen. Die Gemeinde ist ein Segen in seiner einfachen Form. Das Thema jetzt ist zielbewusst Leben. Gott segne die Gemeinde. Komm mit, du kannst das erfahren. Die Schönheit und der Segen von der Gemeinde kann man nie erfahren, wenn man nicht mitkommt. Wir haben in Frankreich so verschiedene Christen, die der Segen von der Gemeinde nie erleben, denn sie sind immer freiwillige Zuschauer. Die schauen die Gemeinde an, finden es gut die erste Woche, finden es weniger gut die zweite, und dann denken sie, es gibt hier noch was Besseres. Und so können sie nie, indem dass sie mitleben, mitdienen, erfahren sie nicht der Segen der Gemeinde. Der Segen erfahrt man beim Mitmachen und nicht beim Zuschauen. Und da, wo heute die Not ist, ist man hat diese Gefahr heute, dass man meint, Gemeindeleben ist ein Leben von verschiedenen Events, also von verschiedenen besonderen Sachen, wo man als Zuschauer das verspüren kann, wie das wunderbar ist. Ich habe nichts gegen gute Programms, gell? Ich finde es auch schön, wenn man nicht ganz falsch spielt. Ne? Ich finde es auch schön, wenn es gemütlich zusammen ist. Ich habe das auch sehr gerne und finde das wirklich Geschenk Gottes. Denn alles, was wir etwas schön tun können, ist ja, weil uns Gott Gaben gegeben hat. Und wir wollen ihn loben und danken dafür, dass wir diese Gaben haben. Die Gemeinde ein Segen in seiner einfachen Form. Da komme ich zurück auf Apostelgeschichte 2, 42. Ich kenne alle diese erste Gemeinde in Jerusalem, habe es oft gelesen, darüber auch bestimmt gelehrt worden. Apostelgeschichte 2, 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kamen aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, ja, nachdem einer bedürftig war. Je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gemeinde, ein Segen in seiner einfachen Form. Ich glaube, wir brauchen immer wieder Mut, dass wir glauben, dass die Gegenwart Gottes da ist in einer ganz einfachen Gemeindeform. Da, wo ein paar Brüder und Schwestern zusammen sind und wo sie diese Prioritäten behalten, die biblische Lehre behalten, sich daran nähren, miteinander Gottes Wort entdecken, miteinander darüber sprechen können, miteinander das verstehen können, was man oft alleine nicht versteht oder falsch verstehen kann. Miteinander entdecken, wie Gottes Wort ein unerhört großen Reichtum ist. Und das Zweite so schön, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. Sie blieben in der Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Wir leben wir in Frankreich in einer Welt, die immer mehr von den Einzelnen, vom Individualismus geprägt wird. Wir haben immer mehr Mittel, um miteinander zu kommunizieren. Handy und Laptop, alles was man will. Ne? Und können immer weniger miteinander hinsitzen, Stille machen, beten, überlegen miteinander, eins werden über Verschiedenes. Miteinander überlegen, wie wir einander helfen können, ganz praktisch im Leben. Einander helfen im Gemeindebau, aber helfen auch in der Familie. Im Familienleben. Ich finde es so schön, wenn in einer Gemeinde man sich unter Familie helfen kann. Wir hatten in der Gemeinde so eine Liste, wo man wusste, wenn dein Kind Probleme hat und in der dritten Klasse ist und hat Probleme mit Mathematik oder Französisch oder Geografie, dann gibt's der in der Gemeinde, der bereit ist, dein Kind Kurs zu geben, der andere oder die andere, die den Kurs auf Geografie und so weiter. Um zu wissen, wie man einander helfen kann, dass in der Gemeinschaft wir miteinander Ziele erreichen und in der Familie auch einander helfen, da wo es Mühe gibt. Mühe im Leben, Mühe, um weiterzukommen. Vielleicht hast du auch das schon erlebt als Vater, dass wenn dein Kind Probleme hat in der Schule, in einem gewissen Gebiet, dass wenn du als Vater ihm immer wieder hilfst und zeigst und wieder rufst zum Aufgaben machen, dass es schwierig ist. Und wenn ein anderer kommt von der Gemeinde und das tut, geht es so viel besser. Es kann es ihm anders erklären. Es ist ein anderer Moment. Er wird auch, das Kind wird nicht so schnell reagieren. Es ist ein anderer da. Wir können uns helfen, in dieser Gesellschaft weiterzukommen. Und die ganz konkrete Gemeinschaft wird uns helfen, weiterzugehen. Weiterzugehen. Gemeindeleben ist ja nicht einfach unsere Gemeindestunden, das wissen wir alle. Die Gemeinde ist auch kein Gebäude, das weiß auch jeder. Die Gemeinde, das sind alles die, die ihres Leben dem Herrn Jesus gegeben haben, die bereit sind, für ihn zu leben. Und die dann im Alltag mit Jesus leben und in der Gemeinschaft mit anderen leben. Eine Zeit lang in den Vogesen war es schwierig, Gebetsstunden zu haben, weil jeder andere Programme hatte, andere Zeiten. Und zwar ein kleines Prozent von den Leuten war eine Gebetsstunde. Aber jeder war überzeugt davon in seinem Wissen, dass Beten sehr wichtig ist. Nur zwischen Wissen, dass es wichtig ist, und in die Tat umsetzen, ist immer wieder ein schöner Unterschied. Ne? Dann war einfach die Idee da, ich könnte ja zu zweit und dritt miteinander beten und ich werde jede Woche am Dienstagmorgen auf einem Telefonanrufband neue Gebetsanliegen geben und da, wo ihr seid, ruft an und betet miteinander, wo ihr seid. Und so konnten überall in allen Stunden des Tages und der Nacht konnten kleine Gruppen anfangen im Gebet. Nur um zu sagen, Gemeinde ist nicht in einem Saal. Gemeindeleben ist eine Haltung, eine Beziehung. Eine Beziehung zu Gott, die uns als ersten Reflex gibt, mit welchem Bruder, mit welcher Schwester kann ich Beziehung haben, um einander zu helfen. Die Beziehung zu Gott, die nur eine Theorie bleibt im Herzen, wird uns nicht weiterhelfen. Denn du hast vielleicht auch schon gemerkt, Gott schenkt ein besseres Verständnis der Bibel, sobald man gehorsam ist, in dem, dass man versteht. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Wenn ich was verstehe und gehorche, in Tat umsetze, dann im Weitergehen, in der Kenntnis von Gottes, verstehe ich wieder Neues. Wenn ich etwas nicht in die Praxis umsetze, dann werde ich, wie der Jakobus sagt in seinem Brief, dann werde ich auf die Länge, werde ich mich selber irren und meinen, ich habe das in die Praxis umgesetzt, aber es ist nur da oben. Wenn ich es in die Praxis umsetze, dann wird die Offenbarung, die Sicht, das Licht in die Schrift, wird vertieft. Das ist immer wieder sehr interessant, so vorwärts und weiterzugehen im Glaubensleben. Ich sage oft, die biblischen Texte, die ich nicht verstehe in der Bibel, die sind kein Problem für mich. Es sind die, die ich verstehe, die ein Problem sind. Denn die erwarten nur eines, in die Tat umsetzen. In die Tat umsetzen. Und da brauche ich Gottes Hilfe, um gehorsam zu sein, um treu zu sein. Und ich habe für mein Leben habe ich schon viel, viel genügend Texte, die ich verstehe, wo ich weitergehen muss in meinem Leben. Gehorsam, Abhängigkeit, weitergehen mit ihm. In diesem Text haben wir also die Lehre der Apostel, die Bibel die Lehre der Bibel wird immer das Fundament bleiben, das uns bewahrt. Etwas ist wichtig. Das Schwert des Geistes, die Bibel, haben wir nicht bekommen, um anderes zusammenzuschlagen. Wir haben sie bekommen, dass wir wachsen können und dass wir verankert sind in Gott. Ich muss zurückdenken, als diese Einladung von Zeugen Jehova, ein Ehepaar, wo besucht war und sie hatten keine Ruhe und haben sie mich eingeladen und zur gleichen Zeit haben sie zwei Lehrer der Zeugen Jehova eingeladen. Und als ich da kam, ich wusste nicht, dass sie da sind, da waren alle da und die waren sehr gut, diese zwei Lehrer. Die kannten die Bibel super, gell? Also das war wie Maschinengewehr. Das schießt da, das wunderbar, gell? Und ich habe keine Antwort gegeben darauf und habe gesagt, tut mir leid, ich kann die Bibel nicht so gebrauchen. Bei mir ist es Gottes Wort. Bei mir ist es nicht ein Buch, wo man argumentiert damit. Bei mir ist das die Schrift Gottes. Und nach Diskussion, die wollten weiterkommen, habe ich gesagt, wir könnten es mal so machen. Diese Ehepaar, hatten eine richtige Spannung, die wussten nicht, ja, wie sollen wir weiterkommen. Sie haben versucht, Gott zu suchen und die Zeugen Jehova waren da. Da habe ich vorgeschlagen, wir können es ja so machen, der stärkste Gott hat, der kann sich erlauben, wegzugehen und braucht nicht zu argumentieren und sein Gott kann diese Leute überzeugen. Machen Sie mal so, ne? Habe ich Wiedersehen, bin weggegangen und bin nach Hause gegangen zum Team, habe gesagt, wir müssen beten. Gott kann sich offenbaren. Ich kann nicht mit Gottes Wort so umgehen, Gott kann sich offenbaren. Und als ich wegging, das haben dann das Ehepaar nachher gesagt, die haben sich dann bekehrt und er ist ein Ältester geworden später. Und als ich wegging, da haben die zwei Lehrer von der Zeugin Jehova gesagt, ja, ihr müsst aufpassen, ihr Daniel Herrmann ist gefährlich. Wir haben schon oft gehört. Das ist ein gefährlicher Typ. Die hatten ja recht, gell? Das heißt mal Unterscheidung. Die haben schon gemerkt, dass es gefährlich ist. Und gewarnt davor. Noch 14 Tage später hat dieses Ehepaar angerufen, gesagt, mich gefragt, können Sie kommen? Wir wollen Ihren Gott. Ich finde es so schön zu wissen, Gott ist Gott. Und wenn wir lernen, miteinander an die Bibel zu gehen, und vielleicht oft, ich muss es auf alle Fälle in meinem Büro, bin ich oft am Lesen auf den Knien, physisch, ihm wieder überdenken, Moment, ich bin ja vor Gottes Wort. Hi, so eine Ehre. Wieso darf ich Gottes Wort lesen? Als schwachen Menschen darf ich ihn begegnen. Das ist so wunderbar. Und jetzt können wir in der Gemeinde miteinander Gottes Wort lesen. Als schwache Menschen Gott begegnen. Mit ihm reden, miteinander sein und sein Wille suchen miteinander. Welche Gnade, welche Ehre für uns Gottes Kinder, dass wir tun können. Gemeinschaft untereinander in der Gemeinde. Ich möchte dir Mut tun. Lass es nie sein. Auch wenn du merkst vielleicht, dass die Gemeinschaft schwierig wird manchmal. Es gibt in jeder Gemeinde Zeiten, die schwer sind. Und in diesen schweren Zeiten müssen wir vor allem das Schweigen lernen unter den Menschen und das viele Reden mit Gott. Das viele Reden mit Gott. Vor seinem Wort. Uns erinnert daran, was er für Verheißungen gegeben hat. Uns erinnert daran und ihm sagen, du hast gesagt, ich baue meine Gemeinde. Herr, ich bin so dankbar, du hast gesagt. Es ist deine Gemeinde. Du willst sie bauen. Ich glaube das, Herr. Du baust deine Gemeinde. Dass wir dann so in dieser Gemeinschaft immer wieder wie in dieser ersten Gemeinde das Abendmahl, das Mahl des Herrn miteinander nehmen können. Kommen dir manchmal auch die Tränen beim Abendmahl? Oh, vielleicht wie beim Gefühlstyp geht das vielleicht viel schneller, gell, als bei anderen. Aber was mich immer wieder im Gebet bewegt beim Abendmahl, ist ihm zu sagen, du hast alles bezahlt, so viel gelitten, und ich kann da Brot und Wein nehmen, ohne Mühe, ohne Leiden, ohne Gefahr. Du hast alles getan, und jetzt habe ich nur Geschenke. Und ihm sagen, Herr, es macht mir so komisch, dass ich nichts tun kann, dass du alles getan hast. Ich kann es so gar nicht verstehen, dass dein Blut genügt, dass dein Leib zerbrochen worden ist. Herr, ich kann es so gar nicht verstehen. Und ich habe nichts mehr zu tun, als dir zu danken. Als dir zu danken. Ihr wisst, wenn es manchmal schwierig ist, wenn man etwas Großes bekommt von jemandem, wenn man nur danken kann, gell? Man möchte gerne was zurückbezahlen und so. So wie die Leute manchmal zu erinnern. Letzte Weihnachten hat er mir ein Geschenk gegeben, so etwa von 7 €. Ne? Also muss ich nächste Weihnachten etwa so 9 geben. Ne? Dass die Beziehung, dass er merkt, ich habe es doch geschätzt. Ne? Ja, okay. Ja, das Bekommen ohne zurückzugeben ist so schwierig. Das Bekommen ohne etwas zu bezahlen ist so schwierig. Er hat alles getan. Und durch das Abendmahl, durch das Mahl des Herrn, will er einfach uns immer wieder erinnern daran. Schau mal, akzeptier doch, nimm es an, dass ich alles getan habe für dich. Komm in die Gemeinschaft Gottes. Komm in die Gemeinschaft mit deinen Brüdern. In dieser Gemeinschaft ist Segen. Auch wenn dieser Segen nicht der sich so wenn der Segen nicht die Form nimmt, die du suchst, vielleicht suchst du als Form, als Segen, dass es keine Kranken mehr gibt, dass es wirklich, Bruder, jetzt sind wir gesegnet, ja? Und vielleicht ist der Segen Gottes, dass du krank wirst, dass du näher zu ihm kommst, dass er dich trägt und dass du wegen dieser Krankheit nicht neben dem Ziel durchgehst. Vielleicht ist der Segen ganz anders, als du denkst. Aber er segnet durch dem, dass wir bei ihm sind. Er segnet auch durch Krankenheilung. Habe ich auch erlebt. Und auch in der Gemeinde. Wunderbare Wunder. Ja, wunderbar. Wunder sind immer wunderbar eigentlich. Okay. Ja. Aber es ist so schön zu sehen, wie er wirkt. Aber er wirkt nicht in unseren Schemen. Er ist Gott. Er ist größer. Er will zwar, dass wir da in seine Gedanken hineingehen, da wo er will, dass wir Gehorsam üben. Lehre der Apostel. Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft ist Gehorsam. Ich denke an einen Gedanken vom Bonhoeffer. Den kennt ihr alle, gell, der Bonhoeffer. Kann ihn vielleicht nicht ganz fassen noch, jetzt so mit der Übersetzung, aber doch. Der Gedanke ist, wenn du gerne alleine bist, dann wache, dass du die Gemeinschaft suchst. Wenn du gerne in der Gemeinschaft bist mit den anderen, dann wache, dass du die Einsamkeit gut lebst mit Gott. Wir sind verschiedene Typen, ne? Manche haben sehr gerne die Einsamkeit, die müssen lernen, mit anderen zu leben. Manche haben sehr gerne immer mit anderen zu sein. Die haben mehr Kampf, um alleine zu sein mit Gott, um in der Stille zu sein und in der Ruhe zu sein. Beides brauchen wir. Und das wollen wir miteinander erleben und leben, dass beides miteinander zusammengeht. Wir brauchen beides. Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Du bist wahrscheinlich auch ein wenig wie ich, gell? Also ich denke es mal so, es muss nicht sein, gell? Aber das Gebetsleben ist etwas vom Schwierigsten in meinem Leben. Mein persönliches Gebetleben. Der Herr hat viel Geduld mit mir, enorm viel Geduld. Wenn ich denke, wie viel Zeit ich genommen habe, um immer wieder mich zu motivieren zum Beten. Da habe ich kleine Ordner gemacht, da habe ich größere Ordner gemacht, da habe ich ohne Foto, da habe ich mit Foto, dann habe ich in der Mauer im WC, da habe ich den Plan im Büro der Welt, die Weltkarte. Und immer wieder versucht, das wird vielleicht noch besser helfen, dass ich mehr, besser in das Gebet hineinkommen kann. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass mein lieben Heiland von oben runterschaut und sagt, ja, Dani, ich verstehe. Du wechselst wieder. Ja, verstehe dich schon. Ich hab's gesehen, du möchtest beten, gell? Hast auch gemerkt, brauchst ja mehr Zeit, um das alles zu wechseln, als zu beten. Aber mach nur mal so weiter, ne? Ein liebevoller Heiland habe ich, ne? Wirklich liebevoll. Aber hat mir immer wieder Mut gegeben, um neu anzufangen. Fang neu an im Gebetsleben, wenn du merkst, dass du aufgehört hast. Wenn du enttäuscht bist von deinem Gebetsleben, dann fang an wieder, neu. Heute Abend, morgen früh. Die Enttäuschung will immer das in unser Leben bringen, dass wir das Gefühl haben, das ist nicht für mich, andere können es tun, ich höre auf. Und dann braucht es eine ganze Zeit, bis wir plötzlich wieder ein wenig Mut haben. Das geht auch so beim Bibellesen. Bleibe dran und wenn du aufgehört hast, fang wieder an. Lass es nicht liegen. Du weißt ja, wie es ist mit dem Bibellesen. Da geht man ein Wochenende, wo ein Kurs ist über Bibellesen. Ein super Kurs. Also wirklich prima. Ja? Ich kann nur sagen, hundertprozentig. Ja? Und dann sagt man, das ist für mich. Und dann am Montag macht man das. Ja? Dienstag macht man das. Am Mittwoch macht, ja, und so weiter. Ja? Und dann am Donnerstag hört es wieder auf. Und dann macht man am Freitag nicht neu anfangen. Dann lässt man wieder ein paar Tage durchgehen. Tage der Enttäuschung. Und dann möchte gerne der Feind, dass diese Tage der Enttäuschung Wochen der Enttäuschung werden. Und was der Herr will, ist, dass wir bereit sind zu erkennen, jawohl, ich habe Mühe, ich habe aufgehört heute, Herr. Ich fange wieder heute an. Ich gehe wieder los. Du bist ja da, Herr. Du gibst mir die Kraft, ich kann neu anfangen, kann weitermachen, kann weitergehen. Und da brauchen wir die Gemeinschaft, die Gemeinde, um uns Mut zu machen einander. Du hast gesehen in Matthäus 28, Vers 18 und so, da steht geschrieben, lehret sie halten. Darum müssen wir in unserer Gemeinschaft miteinander uns die Fragen stellen können, wie geht es dir im Bibellesen? Denn wir lehren, sie sollte nicht lehren wissen, sondern lehren halten, in die Praxis umsetzen. Und das ist so schwierig heute. So schwierig heute. Denn heute, wenn ich in Frankreich jemand frage, so, dann muss ich eine tiefe Gemeinschaft haben mit ihm und er muss ganz überzeugt sein davon, dass ich ihn liebe. Und dass ich es so gut meine. Sonst sagt er, was tut wer in meinem Privatleben da fragen, mal Bibel lesen? Von der Polizei? Oh. Ja? Da muss er mich kennen, muss wissen, dass ich auch Kämpfe habe, dass mein Bibellesen auch nicht so umsonst geht. Und wenn ich Kurs gebe, Bibellesen jeden Tag, sage ich immer noch dazu, ich lese nicht jeden Tag, ich hätte gerne jeden Tag gelesen während diesen 35 Jahren. Aber es hat Tage gegeben, wo ich nicht gelesen habe. Aber ich konnte wieder anfangen. Und kann wieder neu anfangen und wieder neu anfangen. Wir brauchen einander, für das ist die Gemeinde da. Dass keiner von uns stehen bleibt. Dass jeder dem anderen Mut machen kann, neu anzufangen, weiterzugehen auch im Gebetsleben. Ich bin so dankbar, dass man miteinander beten kann, spontan miteinander reden kann. In der Ältestenschulung in den Gemeinden brauchte ich viel Zeit, um mit den Ältesten ganze Nachmittage wandern gehen in der Natur und laut miteinander beten. Wir beteten für jeder in der Gemeinde, für jedes Kind, für jedes Baby, beten vor Gott bringen. Und für mich ist Schulung auch zum Gebet. Und man lernt nur beten mit dem Beten. Ich könnte gut eine Botschaft von 2 Stunden geben über das Gebet. Aber es ist leichter als eine Viertelstunde beten. Ne? Das ist das Problem. Okay. Darum brauchen wir einander, um uns Mut zu machen. Denn der Feind weiß ganz genau, dass das Beten, ich glaube es auf alle Fälle, dass das Beten heute etwas vom Wichtigsten ist für unser Europa. Wir sind in so einer Trockenheit, in so einem Individualismus und sind auch so vom Rationalismus und von der Relativität markiert, dass wir die Autorität Gottes nicht begreifen und dann natürlich auch nicht akzeptieren. Und jetzt, wie wird das geändert? Das wird geändert nur bei Gott, wenn wir wie Nehemia, wie der Prophet Daniel, wie andere zu Gott kommen können mit unserem Volk, Buße tun können, anrufen können, bitten, dass er den Menschen das Denken öffnet. Ich kenne ja Römer 1 und 2, wie es geht, wenn man die Schöpfung auf die Seite schiebt und wie es dann geht, wenn Gott einfach gehen lässt, wie dann alles zerbricht. Und da sind wir dran. Und da als Gemeinde können wir gegen den Strom schwimmen, miteinander, um das Ziel zu erreichen. Das ist Segen in der Gemeinde, diese Hauptsachen, diese ganz einfachen Hauptsachen miteinander zu tragen und zu leben. Was bringt das mit, wenn wir das vom Herrn akzeptieren und hineinsteigen? Ich glaube, diese Gottes Wort, die Gemeinschaft miteinander, das Abendmahl, das Gebet, wo wir ehrlich sind, das bringt Dankbarkeit. Dankbarkeit. Das wollen wir. Ich habe es heute Morgen gesagt. Was für ein Schock für unsere Gesellschaft, wenn du dankbar bist. Was für ein Schock. Es hat einer von unseren französischen Philosophen gesagt, und ich finde das auch ganz gut, er hat gesagt, eine Revolution heute wäre stoppen. Der ganze Stress, das ganze Rennen, das ganze Suchen nach Zufriedenheit in so x verschiedenen Sachen, die Revolution wäre stopp, Ruhe, wir überlegen. Das wäre Revolution. Und ich finde seinen Gedanken dann in seinem Buch, finde ich so praktisch, so realistisch, finde ich. Klar, ein Mann, der Gott noch nicht kennt. Aber ein Mann, der versucht zu sehen, was drängt uns eigentlich. Und er sagt, nur die Weisheit kann nur noch kommen aus der Stille, um alles aufzuhören. Als Gemeinde, der Segen in der Gemeinde ist natürlich auch, und da sind wir so dankbar, was aus dem Lob Gottes herauskommt. Wenn die Dankbarkeit da ist und wir dem Herrn danken, ihn anbeten, ist es so einen, ich hoffe, du erlebst es auch so, das ist so ein Aufsteller jedes Mal, wenn man wieder überlegen kann, wer er ist, wer wir sind, wie groß er ist, wie er uns liebt, das kann ein Aufsteller sein, und wieder mit Power vorwärts zu gehen und mit Freudigkeit an die Arbeit zu gehen. Das ist auch so schön in der Gemeinde, dass wir lernen können, miteinander wahr zu sein. Zeugnis in der Wahrheit und in der Liebe ist so schön. Und im Gemeindeleben können dann auch die Kinder sehen, was eigentlich die Erwachsenen für eine Beschäftigung haben, was ihnen am Herzen liegt. Was für sie wichtig ist im Leben. In der Familie merken sie schon. Sie wissen ganz genau in der Familie, was bei dir als Eltern die Hauptsache ist, was du nicht verschieben wirst. Ich kann nur sagen, unsere Kinder, das macht Freude, wussten genau, es gibt Zeiten, wo sie, als sie klein waren, sie konnten bei der Ursula sein, bei der Mama sein, ja. Aber sie wussten, in dieser Zeit liest Ursula die Bibel. Sie können spielen drum. Aber nichts sagen, sie nicht stören, sie redet und liest was ihren Meister sagt. Und sie wussten an meinem Büro, wenn die Tafel ist interdit, also die Straßentafel, ich hatte so eine zum Drehen, ne? Dann ist der Papa beschäftigt mit seinem Chef. Da können wir nicht rein. Ne? Und das wussten sie. Und ich habe das Gefühl, Kinder müssen wissen, welche sind die Prioritäten, die du nicht lassen kannst, um zu leben. Wenn sie das merken, wie manchmal habe ich den Kindern gesagt, wenn ich Herr nicht habe, wenn ich das Gottes Wort nicht habe, dann kann ich nicht leben. Da kann ich nicht weitergehen. Dann habe ich keine Möglichkeiten. Ich bin zu schlecht, habe ich meinen Kindern gesagt, bin zu schlecht, um ohne Gott leben zu können. Bin zu schlecht. Manche Eltern meinen immer, sie verlieren Autorität, wenn sie ihre Schwachheiten zeigen. Nein. Nein, du ermöglichst deinen Kindern wahr zu werden, wenn sie merken, dass du wahr bist. Dann haben sie Freude, sie dürfen auch schwach sein. Sie dürfen auch dabei sein. Sie dürfen auch Gott anrufen. Sie dürfen auch von der Gnade leben. Denn der Papa ist ja auch schwach und lebt auch von dann. Das ist so schön, wenn man es miteinander erleben darf. Römer 5,7, und dann werde ich aufhören, ein paar Minuten. Römer 5,7. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ihr kennt diese Kapitel, Kapitel 14, wo der Paulus sagt, ihr müsst ja nicht wegen Kleinigkeiten da einem anderen aufzwingen und meine, er hält nur, wenn er das tut, genau wie ihr meint. Er sagt, na, er wird sowieso halten, denn sein Meister ist Jesus und Jesus wird ihn halten. Wir brauchen ihm nicht etwas anderes aufzusetzen. Und dann sagt er, wir müssen lernen, einander so anzunehmen, wie Jesus uns angenommen hat. Erinnerst du dich daran, wie Jesus dir angenommen hat an der Bekehrung? Erinnerst du dich daran? Was hat er verlangt von Änderungen? Mir nichts. Ich kam um 3 Uhr morgens zu ihm und kam mit meinen Scherben. Und habe ihm gesagt, wenn du noch etwas tun kannst, Gott, von diesem Leben, dann bitte, hilf mir. Es ist so schön, daran zu denken. Er hat uns angenommen, wie wir sind. Er lässt uns nicht, wie wir sind. Er macht uns wachsen. Aber er sagt uns, nimm die anderen an, so wie Jesus uns angenommen hat. Das ist der Schlüssel, wo wir weitergehen können in der Gemeinschaft. Wo andere Mut macht, Mut bekommen wieder und weitergehen. Zielbewusstes Leben. Dein Ziel im Leben ist auch, dass die Gemeinde, die Hausgemeinde oder Lokalgemeinde, da wo du bist, nimm das mit als Ziel, dass die Lehre des Wortes weitergeht, dass die Gemeinschaft gepflegt wird von dir. Nimm Initiative, Kontakt. Telefonier dem anderen Bruder, der Mühe hat, genau. Wo du weißt, er hat Mühe, morgen früh an die Arbeit zu gehen. Mach ihm Mut. Ich habe so ein Junger, er ist, glaube ich, schon fast 40, gell, der Valerie. Das ist auch ein Junge, ich bin ja auch jung, gell. Der hat immer wieder so Zeiten in seinem Leben, wo er keinen Mut hat, keinen Willen mehr hat. Ne? Da muss ich ihm einfach wieder während 4, 5, 6, 7, 8 Morgen telefonieren am 7 Uhr. Hallo, wach auf, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Wie geht's dir? Frisch an die Arbeit. Denn wenn er das nicht hat, dann kommt er zu spät aus dem Bett, geht zu spät an die Arbeit, ist alleinstehend, oft im Alleinsehen keinen Mut mehr, schwierige Arbeit in der Informatik. Aber da braucht er wieder ein paar Tage, wo so ein anderen einfach wieder hilft, aus dem Bett zu kommen und wieder neu in den Tag hinein mit Gottes Hilfe. Wir brauchen einander zu helfen, spontan, da wo wir merken. Manchmal braucht es so wenig, um Mut zu machen. Und ich würde sagen, sage es oft in meinen Seelsorgekursen, gell, sage ich oft, wenn du Mut machst dem anderen, da bist du nie daneben. Wenigstens etwas, was positiv ist, ne? Mut machen, um weiterzugehen. Mut machen, um zum Sieg zu gehen. Letzten Text. Da muss ich aber aufhören. Hebräer, Kapitel 4. Nein, nicht der ganze Kapitel. Nein. Keine Angst. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig worden sind, gehen in die Ruhe ein. Scheint ein schweres Wort zu sein fürs Ende, gell? Hier, Exegese, die Ruhe, verschiedene Ansichten über diese Ruhe, ob es nachher ist oder jetzt. Aber in meinem Leben, diesen Text, gibt mir sehr viel. Ich weiß, wenn ich das in die Höre von Gottes Wort, wenn ich Gottes Wort lese, wenn ich Gottes Wort annehme mit dem Glauben, dann komme ich in die Ruhe. Ich denke nicht in die Ruhe jetzt im Himmel, in die Ruhe heute. In diese tiefe Ruhe, die ich brauche, um in den verschiedenen Situationen weiterzuleben, im Vertrauen und nicht in Stress zu kommen. Das Glauben, was die Schrift sagt. Abladen vor Gott. In der Gemeinde mitleben. Und dann in diese Ruhe hineinkommen, die wir brauchen jeden Tag, um innerlich wie ein Kind bei seiner Mutter in der Ruhe sein. Das schenkt Gott. Etliche sind nicht in diese Ruhe hineingekommen, denn sie haben nicht im Glauben das Wort angenommen. Glaubst du, dass die Verheißungen wahr sind? Wenn du es glaubst, weiß ich, dass du im Frieden und in der Ruhe bist. Denn Gott schenkt Ruhe überall da, wo wir glauben. An sein Wort glauben. Diese Ruhe braucht heute ganz besonders die ganze Gemeinde Jesu in Europa, wo so viel mit Nervosität und wir versuchen von Methoden, von anderen Sachen, von Leben zu schaffen. Es gibt ein wirkliches Leben, das ist die Ruhe in der Gemeinschaft mit Christus, weil wir mit Glauben sein Wort angenommen haben. Das macht immer wieder Freude, diese Ruhe zu haben. Herzlichen Dank für das Zuhören. Ich möchte doch noch auch dazu sagen, herzlichen Dank für die Gaben, für eure Liebe, für das, was ihr uns mitgibt. Nur zum Sagen, alles, was ich so bekomme unterwegs im Dienst, ist nur, dass ich weiß, wie das Geld gebraucht wird. Das ist Geld, das gebraucht wird für unsere junge Pioniere. Wir haben verschiedene junge Missionare, die noch nicht ihren persönlichen Unterhalt, also heißt man das Unterhalt, ja, das nötige Geld haben zum Leben. Und Gott hat es ermöglicht, jetzt schon ein paar Jahre, dass durch unseren Dienst so viel eingeht, durch euch, durch andere, so viel eingeht, dass wir immer wieder jeden Monat Geld haben für 3, 4, manchmal 5 Vollzeitler, die dann die Möglichkeit haben, weiterzuleben und weiter zu dienen. Mein Ziel als alt gewordenen Junge, ja, oder wie sagt man das? So, ja, okay. Mein Ziel ist, dass ich noch dienen darf, dem Herrn dienen darf, dass die nächste Generation aufstehen kann, ins Land hineinbrechen kann, mit der schönsten Botschaft der Welt und des Universums, mit Jesus Christus, und vorwärts gehen kann. Und es ist so schön, wenn man diesen Jungen mithelfen kann, in Gebet, in Begleiten, in Helfen finanziell, dass unser Europa weiter erreicht wird mit dem Evangelium. Hab herzlichen Dank für eure Hilfe. Danke sehr.